Ich bin die, die Wasser ihr Element nennt. Ich bin die, die auch einmal ein Teufel sein kann. Ich bin die, die keine Angst vor Blut hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin die, die lebt, dem Podcast von Metastasierter Brustkrebs Schweiz. Ich bin Celine und ich lebe selbst mit einer Metastasierung. In diesem Podcast spreche ich mit Frauen, die wie ich mit einer unheilbaren Diagnose leben. Wir sprechen über das, was sich verändert, über das, was bleibt und über das, worüber oft nicht gesprochen wird. Heute spreche ich mit Patricia. Hallo Patricia.
Hallo Celine.
Schön, dass du da bist. Du darfst dich gerne kurz vorstellen.
Ich bin Patricia, ich bin 42 und habe vor ein bisschen über 2 Jahren eine Diagnose von einem metastasierten Gallenblasenkrebs bekommen und habe bis zur Diagnose als Chirurgin gearbeitet.
Patricia, du bist ja Ärztin, aber nicht nur. Du bist auch Tauchlehrerin, unter anderem. Tauchen ist deine Leidenschaft, oder?
Ja, also nicht mehr aktive Tauchlehrerin, aber bin immer gewesen.
Ja, das gehört dazu. Das bist oder bleibst du für immer. Und wann hast du denn angefangen mit Tauchen? Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen?
Ich bin mit einer guten Freundin in Malaysia am Backpacken gewesen und sie hat damals schon getaucht. Und nachdem wir 2 Wochen umeinander gereist sind, hat sie dann gefunden, ja, jetzt gehen wir auf diese Insel und ich gehe dann tauchen und du musst deinen Tauchschein machen. Und habe ich gefunden, ja, okay. Und habe dann den Open Water, also den ersten Kurs gemacht und habe es eigentlich gar nicht so genossen, weil ich einfach Mühe hatte mit dem Druckausgleich, mit den Ohren. Und dann hat sie gefunden, ja, also ich wollte auf 30 Meter tauchen, du musst auch noch den zweiten Kurs machen. Und den habe ich dann gleich auch noch gemacht. Und dann bin ich 2 Jahre nicht getaucht. Und dann bin ich allein reisen. Und dann bin ich wieder getaucht und ins Wasser reingesprungen und habe mit Mantarochen getaucht. Und dort habe ich mich so verliebt, dass ich nicht mehr gerne den Wasser aus dem Kopf, den Kopf aus dem Wasser genommen haben.
So schön, ja. Ich bin ein paar Mal getaucht in meinem Leben, habe auch den ersten Schein oder diesen Open Water gemacht. Wie heißt es noch? Mhm. Open Water, genau. Aber natürlich nicht so professionell. Es gibt sicher auch Leute, die noch nie getaucht sind. Wie würdest du das beschreiben, dieses Gefühl, wenn man tauchen geht?
Für mich ist schon immer so gewesen, dass ich eben gesagt habe, Wasser ist mein Element. Also ich habe mich immer im Wasser wohlgefühlt, schon als Kind. Es ist auch von meiner Mutter dann immer so gesagt worden, ja, wenn es dir nicht gut gegangen ist oder wenn du etwas Schlechtes erlebt hast, ja, dann kannst du duschen, du den Dreck abwaschen. Es hat für mich immer so etwas Reinigendes gehabt. Wassers Element. Auch, dass, wenn man ins Wasser geht, dass man die Schwerelosigkeit hat. Und dann eben so ein bisschen mit dem medizinischen Hintergrund, dass man dann irgendwann einmal weiss, dass wir in unseren Venen eigentlich einen halben Ozean mittragen und das Leben aus dem Wasser kommt oder aus dem Ozean kommt und die meisten Leute eigentlich in den Weltall und zu den Sternen schauen, aber nicht wissen, was bei uns auf der Welt unter Wasser abgeht. Und das ist eine extrem schöne Welt, die so farbenfroh ist und so verrückt. Und dann auch beim Arbeiten, du weißt ja selber, wie das ist als Arzt. Man redet den ganzen Tag ziemlich viel. Und das habe ich immer so schön gefunden beim Tauchen, dass, wenn man unter Wasser geht, dass man kann trotzdem kommunizieren, aber es ist nicht mehr das Reden und das Zuhören. Es ist einfach so, der Kopf und Wasser, die Ruhe, einen kühlen Kopf bekommen. Mhm. Das war es für mich immer gewesen.
Die Leichtigkeit, oder?
Diese, ja, selber im Körper eben so die Schwerelosigkeit. Ja. Und die Leichtigkeit, dass einfach mal den Kopf hast können ausschalten. Und dann eben auch das Farbenfrohe. Und ich habe schon vorher gerne fotografiert, aber dann die Leidenschaft, die ich dann auch vom Unterwasser fotografiere, die ich dann entwickelt habe. Es war dann noch eine Stufe mehr gewesen, wo einfach auch, wo ich den Leuten anfangen zu zeigen, wie schön es dort unten ist. Und was mir so Spass macht, weil ich vor allem eben Makrofotografie, also die kleinen Sachen, die kleinen farbenfrohen Sachen fotografiere, dass die Welt einfach so schön kann sein.
So schön, wie du das erzählst.
Ja.
Schön. Und du bist ja auch noch, also nach der Diagnose bist du auch noch tauchen gegangen.
Ja.
Schaffst du das überhaupt als Krebspatientin?
Also, ich habe mir, das war das Erste, also, wo ich gesagt habe, also ich mache dich immer, aber mit dem Ziel, dass ich nochmal reisen kann und tauchen kann. Und das habe ich auch so in meinem Umfeld kommuniziert und die haben, glaube ich, nicht gedacht, dass das wirklich ein Witz ist. Und nachdem ich das letzte PCT hatte und gewusst habe, das ist gut, habe ich den Flug, also habe ich gewusst, in 3 Wochen gar nicht jetzt. Also ich mache nochmal meine Immuntherapie, die ich dann nach der ersten Chemotherapie weitergeführt habe. Und dann habe ich 3 Wochen dazwischen und bin dann gegangen. Und dann hat gerade noch ein Kollege gefragt, ob er hat ein Tauchboot in Ägypten dann für den Herbst chartert. Und hat dann gefragt, ja, kommst du mit mir das noch anschauen? Dann habe ich gerade noch einen 2. Flug auf Ägypten gebucht. Also ich bin kurz retourgekommen für die Immuntherapie und 2 Tage, und meine Wäsche gewaschen und 2 Tage später gerade wieder gegangen. Aber es ist natürlich das erste Mal, wo ich tauchen gegangen bin, bin ich zu Freunden. Also ich habe selber mal auf einer Insel in Indonesien als Tauchlehrerin geschafft und ich habe gesagt, wenn ich gehe, das erste Mal nach der Chemo wollte ich dort hingehen. Und die haben das natürlich gewusst, dass ich metastasierten Krebs habe. Und dann war natürlich so die Skepsis gewesen, so, ja, können wir die mit unter Wasser nehmen? Weil, also eben die Skepsis, die alle haben, so, metastasierte Patientin, die kann ja nicht tauchen. Die liegt im Bett. Und also, die hat ja jetzt gerade eine Chemotherapie gemacht, die ist halb tot, ja, genau. Und natürlich auch eine tauchärztliche Untersuchung von mir wollen. Und die habe ich dann auch besorgt. Aber es ist mein Taucharzt ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Und der hat mich dann auch von Kopf bis Fuß untersucht. Und dann, wo er müssen, in dem Sinne die Tauchtäglichkeit dann unterschreiben oder ausfüllen, dann hat er einen kurzen Moment reingehalten. Und ich habe dann gemerkt, dass er ein bisschen so Hemmungen hat. Und dann habe ich ihn so gefragt, ja, hast du ein schlechtes Gewissen oder kein gutes Gefühl, mich tauchtäglich zu erklären? Und er so, nein, ich habe dich jetzt von Kopf bis Fuß untersucht und es gibt keine Kontraindikationen, dass du nicht, also dass du sollst, aber es ist einfach, ich habe noch nie Palliativpatient tauchtauglich geschrieben. Und hat es dann gemacht. Und seither haben wir auch noch 2 andere Tauchtauglichkeitsuntersuchungen. Weil jedes Mal, wenn ich eine Chemo hatte, haben meine Freunde wieder eine neue. Da habe ich keine Mühe damit. Und,
jetzt aber du bist ja wahrscheinlich besser untersucht als manch anderer, der ja, irgendwie mit 60 oder so zum ersten Mal tauchen geht und nie auf seine Gesundheit geachtet hat, gell?
Ja, man wird ja auf Herz und Nieren regelmäßig geprüft, wenn man metastasiert ist oder Krebs hat und unter Therapie ist. Ja, aber ich habe mittlerweile schon über 300 Tauchgänge gemacht, wow, seit ich metastasiert bin.
Oh, wow, okay, also, ich dachte so insgesamt.
Nein, seit ich metastasiert bin. Und ich glaube, das können andere nicht einmal sagen, dass sie das im ganzen Leben gemacht haben. Wow,
so cool. Das macht jetzt gerade voll Lust, irgendwie da einzutauchen und die ganzen Fische zu sehen und die ganzen Farben. Das klingt super, super schön. Wirklich nochmal wie so eine richtige Welt nochmal für sich, ne? So ein, ja, kleines Paradies. Gehst du in der Schweiz auch tauchen?
Ich bin auch schon. Aber ich mache es nicht gern. Und ich muss sagen, seit ich Diagnose habe, habe ich es nur einmal gemacht. Und das ist, weil ich meine Uhr im See verloren habe. Wo ich vom Sprungturm mit meinen Neffen gesprungen bin. Nein. Und dann bin ich am nächsten Tag nach meiner Uhr getaucht. Aber sonst.
Hast du sie gefunden?
Nein, aber anscheinend haben sie am gleichen Tag zwei Kinder gefunden. Und die haben dann, zwei Wochen später haben sie sich dann bei mir gemeldet. Ja, ich habe Verlustmeldung reingetan. Und dann haben sie es geladen und dann ist sie gleich vorgekommen.
Voll gut. Das hat dich gezwungen, nochmal in der Schweiz auch tauchen zu gehen.
Ja.
Hast du denn sonst in der Schweiz oder hier, wenn du zu Hause bist, was spielt das Wasser dann dafür eine Rolle für dich? Gehst du gerne schwimmen?
Ich gehe, also im Sommer gehe ich sehr, sehr gerne Stand-Up-Paddler. Mhm. Ich bin immer am Stand-Up-Paddler. Ich tue das ganze Jahr lang schwimmen und habe auch seit der Diagnose angefangen, Kaltwasser schwimmen.
Mutig. Was macht das mit dir, wenn du so ins eiskalte Wasser reingehst und nachher wieder raus?
Es hat mir psychisch extrem geholfen. Also, vor allem während der letzten Chemotherapie. Es ist. Man ist in einer Situation, in der man nicht raus kann. Es ist. Wenn man nichts macht, dann ist es nicht gut. Und darum hat man die Chemotherapie. Aber die Chemotherapie macht auch etwas mit einem. Also ich hatte massive Gelenkschmerzen, Geschmacksveränderung, auch die Angst, die man hat und alles. Und, also wenn man wirklich, wirklich im Winter geht und das Wasser nur ein paar Grad oder knapp nicht gefroren ist, was ich auch gemacht habe, schafft man auch mit Atemübungen. Und ich bleibe auch 10 Minuten und länger im Wasser und das ist dann, also man tut sich selber in die Situation reinbringen, ins kalte Wasser zu gehen, aber man dreht sich um und man sieht das Ufer und man weiss jedes Mal, man kann aus dieser Situation raus.
Mhm.
Und für mich ist die ganze Situation mit dem Krebs oder mit dem metastasierten Krebs, dass ich dort nicht raus kann und mir hat das extrem gut, also das hat mir gut oder psychologisch gut getan, dass ich mich in eine Situation kann bringen, wo ich kann kontrollieren.
Super spannend. Ich habe auch gerade direkt dran gedacht, so Kontrolle, das Thema Kontrolle, ne? Irgendwo wieder Kontrolle wieder erlangen, ne? Und da schaffst du es wirklich eigentlich in so eine super gefährliche Situation reinzugehen, oder? Weil für den Körper ist es ja auf Dauer nicht gut, wenn du zu lange im kalten Wasser bist und du zeigst deinem Körper, hey, ich komme jetzt aber auch wieder raus. Das habe ich mir so noch nie überlegt, aber das stelle ich mir so super, super wirksam vor, ja.
Also es ist alles nur temporär.
Mhm.
Und du kannst raus, du kannst es kontrollieren. Du bist der Chef in dieser Situation.
Mhm. Vielleicht hilft es auch einem, nochmal klarer zu machen, dass man immer so einen Schritt nach dem anderen machen soll oder kann. Eben, du bist jetzt gerade im Wasser. Im kalten Wasser, mir geht es gerade gar nicht gut oder beziehungsweise es tut meinem Körper nicht gut. Was mache ich jetzt? Okay, ich gehe jetzt wieder raus und dann geht das Leben wieder weiter. Ich weiß nicht, ob sich das übertragen lässt, aber...
Es geht weiter und man fühlt sich nachher besser.
Ja, genau.
Also der ganze Körper kribbelt und genau. All die Endorphine, wo kommen, also man fühlt sich nachher gut. Und mir hat es extrem geholfen mit den Gelenkschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war auch noch das Motivierende und
klar.
Ja. Mhm.
Ich fand es spannend, was du erzählt hast von dem Arzt, also der auch ein Bekannter ist von dir, oder? Oder ein Freund, der dir die Tauchbescheinigung macht, dass er wirklich diese Hemmung hatte, obwohl er ja eigentlich dich von Kopf bis Fuß untersucht hatte, objektiv nichts auszusetzen hatte an dir und trotzdem diese Hemmung da war. Und es ist ja, finde ich, irgendwie auch so bedeutend oder symbolisch für eigentlich die ganze Gesellschaft und diese Vorurteile, die wir eigentlich alle so in uns drin haben. Metastasierte Krebspatientin ist gleich, ne? Halbtot, im Bett liegend, schwach, bleibt zu Hause.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin, da muss ich mich selber auch ein bisschen an die Nase nehmen. Also, ich habe bis zu meiner Diagnose auch ein bisschen so die Vorstellung gehabt. Oder das, was ich an Patienten gesehen habe, Patienten gut auf dem Notfall, vor allem, das sind eher die, die dann auch am Schluss kommen. Also, wo wir sagen eher, also heutzutage würde ich sagen, der Begriff terminal, also am Schluss von der Erkrankung brauchen und nicht palliativ oder metastasiert. Also, metastasiert finde ich auch schon besser als palliativ. Und vielleicht liegt das, dass ich in einem Akutspital gearbeitet habe und der Arzt auch, aber es ist ja, aber ich muss jetzt sagen, ich selber auch, also ich sehe meinen Onkologen und sonst meide ich jedes Spital und jeden Arzt und gehe. Also ich bin schon vorher nicht wegen jedem BB zum Arzt gegangen, aber jetzt auch nicht. Und jeden Moment, wo ich nicht im Spital oder bei meinem Arzt bin, bin ich glücklich. Und ich glaube, darum sehen wir auch als Ärzte die metastasierten Patienten nicht. Und es ist natürlich auch so, dass wir noch mit dem Leben sind. Ich sage jetzt gleich jung.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich würde sagen, mit dem Leben. Und
vor allem im Spital, wenn man im Spital gearbeitet hat, ist jeder unter, sagen wir, unter 60 ist jung.
Ja, nein, mein Arbeitskollege, ich bin einfach gerade knapp vor der Diagnose 40 geworden. Und ein Arbeitskollege von mir hat die ganze Zeit Witz gemacht und hat immer gefunden, mit 40 bist du als Frau alt und du bist alt. Aber ich würde mich gleich noch als jung bezeichnen und man muss sagen, dass der 0815 Krebspatient oder metastasierte Krebspatient halt einfach älter ist. Also das überfordert nicht nur uns, es überfordert auch unser Umfeld.
Die ganze
Gesellschaft,
ja. Und
überfordert auch unser Betreuungsteam, also die Ärzte und Pflege, sage ich jetzt mal.
Ich finde es super spannend, was du gesagt hast. Eben, dass wir sogar als Ärztinnen eigentlich keine Ahnung hatten davon, was es heißt, mit einem metastasierten Krebs zu leben. Wie bei dir habe ich auch kaum Berührungspunkte gehabt und wenn, dann kamen die PatientInnen ins Spital, wenn es schon sehr, sehr spät war, also oft zum Sterben oder wenn es sehr schlecht ging. Und bei mir war auch so direkt im Kopf, so als ich es gehört habe, als ich meine Diagnose bekommen habe, war ich mental in einem Jahr nicht mehr da. Und das ist doch verrückt, dass wir sogar als Ärztinnen das einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass mittlerweile auch so gute Therapien gibt, dass wir auch metastasiert noch einige Jahre leben können und sogar, es gibt welche, die über 10 Jahre damit leben.
Und mit guter Lebensqualität.
Genau, das ist natürlich der große Punkt, ne? Ich meine, es geht nicht darum, nur jemanden durchzupeitschen, je länger, desto besser, sondern auch in guter Qualität, Lebensqualität, ja. Das Wort palliativ, das hatten wir ja auch schon in privaten Gesprächen auch öfters. Wir werden ja eigentlich wir gelten als Palliativpatientinnen, beziehungsweise unsere Therapien sind palliativ, Chemotherapie, ne? Palliative Chemotherapien. Wie kommst du mit diesem Begriff zurecht?
Umso länger, umso schlechter. Also, wir hatten schon mehrmals Diskussionen gehabt und auch gestern Abend. Und wir haben uns auch schon mehrmals überlegt, ja, wie könnte man es anders benennen. Ich weiss nicht, ob es uns die Worte dazu fehlen oder ob es einfach noch nicht das Wort dafür gibt, weil es, also im heutigen Wortschatz gibt es, glaube ich, für unsere Situation kein richtiges Wort. Also
ja, wenn man sich hin und her überlegt, ne? Weil palliativ ist ja eigentlich mehr so, ist ja eher so symptombasiert, also dass man eher versucht, die Symptome halt zu lindern, aber es geht ja bei uns eben nicht nur darum, Symptome von unserer Erkrankung zu lindern, es geht darum, noch länger zu leben und also mit einer guten Lebensqualität weiterzuleben.
Eigentlich ist ja der Begriff palliative Chemotherapie schon falsch. Also ja. Wir haben das, du hast es ja gestern Abend nochmal nachgegoogelt, was palliativ eigentlich heisst. Aber es heisst ja symptomlindernd. Und wir machen ja Chemotherapie, beziehungsweise haben wir ja die Chemotherapie gemacht, wo teilweise ja auch kurative Patienten überkommen. Und es geht ja gleich darum, dass unsere Tumormasse kleiner wird und vor allem, dass wir auch mehr Lebenszeit haben und Lebenszeit mit guter Lebensqualität. Und also ich weiss, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, aber wir tun auch beide Biken. Eben, ich tauche, habe schon über 300 Tauchgänge gemacht und wir sind jetzt auch heute da am Geniessen, wir tun wandern, wir sind aktiv im Leben, du bist für deine Kinder da, es ist wir haben eine gute Lebensqualität. Und ich habe auch gesagt, ich mache so lange mit, auch mit der Therapie, solange ich eine gute Lebensqualität habe. Und wenn ich dann nur noch im Bett liege, dann will ich auch nicht mehr. Dann, das ist für mich kein Leben. Mhm. Ich will leben. Eben, ich will nicht überleben, ich will leben.
Ja, genau. Aber das ist auch das Problem mit diesem Wort. Also es genügt ja schon, dass wir dieses metastasierte Krebs, dass wir diese Diagnose schon haben, aber dass dann auch noch von einer Palliativsituation gesprochen wird, das stempelt dich ja wirklich komplett schon mal in diese Lebensende-Sterben-Ecke rein.
Und du bist es auch nicht mehr wert, also eben nur noch ein bisschen Schmerzmittel geben, ein bisschen Antidepressiva geben, ein bisschen Schlafmittel geben und auch nicht mehr abklären. Und also die Therapie, die bringt sie auch nicht mehr. Und
das ist schon sehr frustrierend. Jetzt kommen mir gerade so viele Sachen in den Sinn. Wie ist es denn auch für dich, eben von der Ärztin-Rolle quasi in die Patientin-Rolle geswitcht zu sein und dann auch eben mit so vielen Widerständen konfrontiert zu sein oder eben auch diesen Vorurteilen oder dieses, ja, okay, ist palliativ, machen wir eh keine weiteren Abklärungen. Was hat das mit dir gemacht, so dieser Rollenwechsel oder Perspektivwechsel?
Es hat mich extrem verletzt und ich habe, also, ja, es tut mir weh. Eben, wie ich ja schon gesagt habe, ist natürlich, ich war Chirurgin, ich habe für meinen Beruf gelebt, ich habe mich mit dem identifiziert und ich habe mich als Ärztin und Chirurgin identifiziert und dann von einem Tag auf den anderen bist du einfach Patient und nur schon eben, ich habe dann auch meinen Patienten gesagt, ja, Patient kommt von Patienten, ja, Geduld und das ist so, auf einmal siehst du dich dann wieder und hockst in jedem Wartezimmer und hockst einfach lang und wartest und musst Geduld haben. Und ja. Dann musst du wieder Geduld haben, dass die nächste Chemotherapie kommt. Ja. Und dann musst du wieder Geduld haben, dass das nächste PCT kommt. Und der Switch von Arzt zu Patient, es ist natürlich, wir haben vorher über Kontrolle gehabt. Und es ist natürlich, eben als Arzt, bist du in dieser ganzen Situation, also in dem Krankheitssetting, bist du der Kontrolle hat. Und wenn du dann der Patient bist, hast du die Kontrolle
übernommen. Du bist ausgeliefert, oder?
Ja.
Ja. Ja, das ist schon hart, auch das am eigenen Leibe zu erfahren, ja. Und
für mich ist es auch, also eben, ich habe zum Beispiel einen Gallenblasenkrebs und ich habe mehrere hundert Gallenblasen rausgenommen, also operiert. Ja, ja. Und dann denkst du dir irgendwie, also noch eine Woche, bevor ich die Diagnose bekommen habe, und dann denkst du einfach so, und genau an einem Gallenblasenkrebs muss ich dann sterben. Ich habe die ganze Zeit operiert und Come also on. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja. Also,
genau, also dieses, ja, hast du dir das, diese Frage viel gestellt, so wie kann das eigentlich sein? Oder auch irgendwie so nach der Schuld irgendwie gesucht? War das für dich ein Thema oder ist das für dich ein Thema? Vor allem, du bist ja Ärztin, eigentlich sollte dir sowas ja nicht passieren.
Ja, sollte mir ja nicht so passieren.
Du bist doch ja. Eine Halbgöttin.
Ja, also eben die Reaktion hat man auch so ein bisschen gemerkt. Also es ist, eben dir als Ärztin kann das ja nicht passieren.
Hast du das erlebt, diese Reaktion? Oder eher so rausgespürt irgendwie?
Rausgespürt. Beziehungsweise, ja, ich habe mir das auch selber irgendwie gesagt. Also es ist so, du lebst in der Schweiz. Einem der besten Gesundheitssysteme, wenn es nicht das Beste. Und du bist jeden Tag im Spital. Und mir ist ja über 4 Monate sehr schlecht gegangen. Und also retrospektiv, also, beziehungsweise im Nachhinein, kann ich jetzt, weiss ich natürlich, dass das im Zusammenhang mit meiner Krebserkrankung ist. Weil ich dort Probleme mit meinen Salzwerten im Blut hatte. Und ich habe mich komplett ignoriert. Ich habe mir gesagt, also, ich bin im Burnout, muss mir eine neue Stelle suchen. Das ist viel zu stressig für mich. Das ist der Grund, warum es mir schlecht geht. Und ich habe mir sehr grosse Vorwürfe gemacht, dass ich mich 4-5 Monate lang einfach völlig ignoriert habe. Also die Symptome, die ich hatte, völlig ignoriert habe. Ich bin dort eben auch noch in der Ferien. Also ich bin ja 40 geworden und bin mit Freunden auf Indonesien reisen. Und mir ist sehr schlecht gegangen. Also ich hatte sehr starke Übelkeit, Geschmacksveränderung und viel müssen brechen. Und sie haben mich dann auch gefragt, ja, was hast du das Gefühl, was das sein könnte? Und dann habe ich irgendwann mal so aus Scherz gesagt, so, ja, weißt du, vielleicht habe ich auch Krebs.
Das heisst, du hast schon gespürt, irgendwas ist da im Busch und hast es aber so ein bisschen verdrängt?
Ja. Also jetzt im Nachhinein bin ich extrem sauer auf mich, weil mir ist wirklich hundsmiserabel gegangen und dass ich einfach, also ich habe es für mich abgespielt, dass ich eben überarbeitet bin. Dabei bin ich todkrank gewesen. Also ich ist natürlich, auch bis ich zum Arzt gegangen bin und dann bin ich natürlich zuerst zum Hausarzt und Diagnose, wie ich zur Diagnose gekommen bin, ist auch so ein bisschen eben der im Ärzte-Style gewesen, so, ja, man macht alles hinnehmen. Und bis mal jemand dann meine Blutwerte kontrolliert hat und dass man gesehen hat, also wo man mir dann gesagt hat, was ich für einen Salzwert habe, habe ich also eigentlich mir selber gesagt, also wo ich das, die Zahl gehört habe, so, also eigentlich müsstest du tot sein. Und ich habe dann gewusst, ja, ich muss jetzt auf die Intensivstation. Also ich bin wirklich todkrank gewesen. Mhm.
Das ist auch viel noch leider im Ärztinnen in der Bubble oder im Spital vor allem auch und vielleicht noch mal intensiver bei Chirurgen. Ja. Dass man da halt schon irgendwie die ganze Zeit zeigen muss, wie stark man ist und wie viele OPs man am Tag durchboxen kann und wie mit wenig Schlaf man auskommen kann und dass man nicht mit jedem Wehwehchen zum Arzt geht.
Ich fühle mich schuldig.
Nee.
Nein,
überhaupt nicht. Ja, aber das ist halt das wirklich, so. Das finde ich wirklich so ein toxisches Ding auch, was so wirklich weiter noch gefördert wird die ganze Zeit. Also ich sehe es halt wirklich, oder beziehungsweise ich habe es im Spital immer vor allem auf chirurgischen Stationen gesehen. Das ist wirklich so eine ungesunde Mentalität. Und es tut mir auch irgendwie, sorry, ich sage jetzt, es tut mir leid. Normalerweise sage ich das nicht gerne oder ich höre es nicht gerne, aber es tut mir wirklich so leid, dass das so verankert war bei dir, dass du da nicht auf deinen Körper eigentlich hören durftest in dem Moment. Und das vor allem tut es mir leid, dass du dir jetzt die Schuld gibst dafür, aber das ist ja auch nicht, also ich meine.
Aber ich habe mich trotzdem mal für den Weg entschieden und also das ist auch etwas, was ich seit der Diagnose an mir verändert habe oder gelernt habe oder wo ich mich weiterentwickelt habe, weil ich Ich habe mich auch als Mensch weiterentwickelt. Meine Persönlichkeit hat sich weiterentwickelt. Dass ich habe eben auch schon mal gesagt, ich bin auch froh, dass meine Wut- und Selbstmitleidphase ziemlich kurz war. Mhm. Und ich gräme dem auch nicht mehr so nah, weil ich mir auch selber gesagt habe, ich will leben. Und wenn ich nicht. Lebe jetzt, weil wenn nicht jetzt, wenn dann, ja. Oder? Und ich kann meine Vergangenheit kann ich nicht ändern. Nee. Ich kann das Einzige, wo, also, und du weißt, wie es ist, weil als metastasierter Patient lebt man eigentlich von PCT zu PCT. Also man kann auch die Zukunft nicht wirklich beeinflussen. Oder was du früher gehabt hast, immer so ein Vorstellungsgespräch, wo sehen sie sich in 5 Jahren, wo sehen sie sich in 10 Jahren. So. Weißt du was? In 5 Jahren haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit. Aber es ist so, das, was ich verändern kann, ist der jetzige Moment und vielleicht noch morgen und übermorgen oder die nächsten 3 Monate bis zum PCT, wenn es ein gutes PCT ist. Und so im Moment leben und nicht für die Vergangenheit leben. Die Vergangenheit oder die Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, haben mich zu dem Menschen gemacht, wo ich heutzutage bin. Aber ich will jetzt nicht meine Zeit verschwenden mit dem Nachgrämen oder zu überlegen, was hätte ich jetzt früher anders machen können oder was habe ich gemacht. Also, ja, ich habe es gemacht, das waren meine Entscheidungen. Ich wollte zu dieser Chirurgiewelt gehören. Hat Spass gemacht, es hat auch weh gemacht, ich habe es genossen, ich habe ein paar Tränen verdrückt,
aber im Geheimen.
Im Geheimen. Was hat mich zu dem gemacht?
Du sagst eben, es gab so ein paar Veränderungen. Was denkst du, wenn du jetzt wieder als Ärztin arbeiten würdest, was würdest du jetzt anders machen?
Also ich habe früher einfach für meinen Job gelebt und das würde ich nicht mehr machen. Also für mich ist das, ich habe am Anfang gesagt, ich habe meine Identität verloren und ich kann mir jetzt eine ganz andere Identität aufbauen. Also ich musste ein Mensch werden, wo neben dem Arbeiten auch noch ein Leben hat. Und das habe ich jetzt aufgebaut. Und das geniesse ich und das zelebriere ich. Und ich würde nicht mehr. Also, eben von dem her weiss ich nicht, ob sich noch so wirklich, wirklich als Chirurgen könnte arbeiten, weil ich weiss nicht mehr, ob sich. Also, erstens, ob sich es körperlich würde mögen, aber ob ich auch bereit dazu wäre, wieder mit Nächten und Tagen ein Wochenende durcharbeiten. Mit meinen Patienten würde ich, glaube ich, nicht anders umgehen, weil ich mag mich bis heute, wie ich mit meinen Patienten umgegangen bin. Aber ich würde den Job, ich kann nicht sagen, nicht mehr so ernst nehmen, aber nicht mehr so alles geben. Oder mich so aufopfern für den Beruf.
Genau. Ich glaube, viele sehen ja dann auch ihren Lebensinhalt oder ihre Wertigkeit in dem Job und fühlen sich eben vielleicht nur wertig, wie sagt man, wertig?
Wertvoll.
Wertvoll, genau, danke. Wenn sie ihren Job ausführen können. Für mich persönlich war das nicht so ein großer Switch, als ich dann nicht mehr gearbeitet habe und habe nicht so diesen Verlust auf dieser Seite verspürt. Aber du hast ja mit größtem Engagement als Chirurgen gearbeitet und musst es halt wieder neu definieren irgendwie. Eben, erzähl mal so ein bisschen, wie dir das gelungen ist und wie du dich jetzt definierst.
Es ist immer noch ein wachsender Prozess. Oder beziehungsweise entdecke ich immer neue Sachen und immer mehr Sachen, die mir Spass machen. Zum Beispiel habe ich mein E-Mountainbike nach der ersten Chemotherapie gekauft. Das macht mir auch extrem Spass. Auch andere Sachen, die ich neu entdecke.
Wie bist du als Mensch? Oder wie möchtest du als Mensch auch wahrgenommen werden?
Ich schaue viel mehr für mich. Also ich glaube, mir ist mittlerweile, es wird mir immer mehr egal, wie die Leute mich sehen. oder wie ich wahrgenommen werden
Wie möchtest du als Mensch sein?
Ich will ich sein.
Ja.
Und ich glaube, ich bin ich noch am Entdecken, weil ich eben lang in so einer Rolle war. Und also ich will nicht sagen, ich bin dankbar, dass ich Mittelstrukturkrebs habe. Aber wenn ich nicht die Diagnose bekommen hätte, hätte ich nie reingehalten und hätte mich nie gefragt, wer bin ich neben dem ganzen Zeugs oder neben der Rolle, die du irgendwann einmal im Leben einnimmst, sei es jetzt wie bei mir mit dem Beruf als Chirurgin oder sei es als Mutter, Ehefrau. Ich denke, dass, oder ich hoffe, das ist für uns alle so, dass man irgendwann mal an so einen Punkt kommt, wo man dann innehaltet und fragt mich ja, was bin ich daneben? Und, und ja, durch das, dass man halt einfach metastasiert ist, eben für mich ist es so, ja, das ist jetzt die Zeit von meinem Leben und ich muss sie jetzt nutzen, dass ich eben mich selber auch kennenlerne.
Gibt es denn noch etwas Neues, was du an dir entdeckt hast? Das Häkeln hast du vorher schon auch geliebt,
ja,
oder?
Also, das gab es vorher schon. Das habe ich alles, aber es ist so, ich mache einfach das, was mir Spass macht, auf das, was ich Lust habe und das habe ich mir früher nie getraut.
Da kam erstmal ganz lange erstmal der Job und dann irgendwann vielleicht.
Ja, also ich bin ziemlich weit hinten irgendwann mal gestanden und jetzt stehe ich an erster Stelle für mich. Und es ist eigentlich traurig, dass es so eine Diagnose braucht.
Ja, aber das habe ich auch so oft schon im Krebs gedacht. Also man irgendwie, es klingt vielleicht blöd, aber man lernt ja schon einiges auch mit der Diagnose. Und es wird einem so viel bewusst auch. Und es ist einfach so traurig und so schade, dass man das nicht auch ohne Diagnose schon wirklich weiß. Es gibt ganz vieles, was man theoretisch weiß. Auch so ein bisschen so Kalendersprüche und so haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Oder lebe den Tag, als wäre es der letzte, irgendwie sowas. Aber wenn man mal so wirklich so eine Diagnose hat, dann spürt man das so erst zum ersten Mal, was es eigentlich bedeutet. Und man muss sich eigentlich jeden Tag wieder fragen, okay, wie will ich eigentlich meinen Tag verbringen? Und wo will ich meine Energie reinstecken und wo nicht? Aber voll schön, dass du...
Oder was ich eben von mir entdeckt habe, es ist für mich so schwer. Ich habe gelernt, Nein sagen. Das habe ich früher nicht kennen.
Du musst ja auch jetzt Nein sagen können, oder? Weil du auch von der Energie her...
Aber ich will auch.
Ja.
Also am Anfang habe ich eben... Von der Energie her habe ich es am Anfang müssen lernen. Was macht mir Spass? Also ich habe das früher wirklich nicht können. Und ja, eben wie du sagst, ich muss entscheiden. Und es geht nicht darum, dass du eine Bucketliste hast oder irgendetwas. Weil du weißt auch nicht, wie viele Tage du noch hast. Es wird einem einfach bewusst, dass man nicht mehr unendlich Tage hat. Also vor der Diagnose hast du das Gefühl gehabt, du hast noch unendlich Tage. Obwohl jeder von uns gewusst hat, das Leben ist endlich. Aber es war dir nicht bewusst gewesen.
Ja.
Und
man spürt es nicht wirklich, oder solange man es nicht genau vor Augen, also ja, vor Augen hat. Ja. Patricia, wie siehst du das? Ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil, Ärztin zu sein bei dieser Diagnose?
Es ist natürlich so, dass ich ein Vorwissen hatte, oder beziehungsweise ich habe genau gewusst, was meine Diagnose bedeutet. Also ich habe Patienten mit meinem Krebs gesehen und ich habe natürlich auch die Möglichkeit gehabt, zum Nachlesen. Und ich habe genau, also ist mir auch bewusst gewesen, wie meine Prognose ist. Und natürlich auch das Vorwissen, also eben wie du gesagt hast, wie wir auch schon vorher gesagt haben, wir haben vor allem die terminalen Patienten gesehen und wir wissen, wie das ist, an Krebs zu sterben. Und ich habe mir früher als Ärztin auch immer gesagt, also als ich noch gearbeitet habe, gesagt, ich kann an dem und dem und dem sterben, aber bitte kein Krebs. Und mir hat das schon Also das macht mir jetzt noch Angst. Was hat mir auch Angst gemacht vor der Therapie, weil also eben nur schon mit dem Portekett. Ich habe selber Portekett drin da und dann so auf einmal so, ja, jetzt brauche ich ein Portekett. Jetzt bin ich auch so und dann ich
dann denkst gewusst, du schon an die ganzen Komplikationen und oder möglichen Komplikationen.
Ja, und ich habe Patienten unter Chemotherapie gesehen und ich habe, oh Gott, jetzt habe ich das auch. Und eben im Akutspital auf der Chirurgie hast du halt natürlich auch die Patienten, die können sterben, also nicht nur auf der Medizin.
Hättest du lieber die Diagnose bekommen, also wärst du lieber nicht Ärztin mit dieser Diagnose? Oder hilft es dir? Hier überwiegt das Positive als mit dem Vorwissen?
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es nicht so wäre. Also ich bin jetzt Ärztin und ich sage, das Vorwissen ist ein Fluch und ein Segen. Also man redet immer so ein bisschen von mündigem Patienten und alles und ich denke, ich bin ein mündiger Patient. Das ist von meinem vom Wissen, das ich habe oder wo ich mitbringe. Aber ich bin auch ein mühsamer Patient, weil ich natürlich viel weiss und wo mitreden und auch immer informiert werden. Also, da merke ich schon, dass ich mein Behandlungsteam auch ein bisschen nerve.
Ich sage auch immer, ich bin die anstrengende Patientin.
Man kann mir aber auch nicht schönreden. Mhm. Also, beziehungsweise sehe ich dann auch Sachen wieder negativer, als dass es sind, weil ich einfach...
Das ist ein zweischneidiges Schwert, ne?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Aber
ich muss auch sagen, wenn ich so andere sehe und mit anderen rede, die dann auch so nicht informiert sind oder also gar kein Wissen mittragen, wo ich dann habe ich so gedacht, wie kannst du so uninformiert sein? Aber es ist auch ihre Entscheidung.
Genau,
vielleicht ist es auch gut. Also
ja, es gibt ja auch eben, man muss ja auch eben die Energie haben, sich da rein zu begeben in diese ganzen Informationen, sich die Informationen zu holen. Ich glaube, wir beide haben auch den Vorteil, dass wir halt im Umfeld auch einige ÄrztInnen haben, die halt auch vielleicht ein Auge mit drauf halten können. Und ich glaube, du hast mir mal gesagt, wenn du nicht Ärztin wärst, dann würdest du nicht mehr leben.
Ja, das ist so, weil ich halt sehr seltenen Krebs habe, wo es eigentlich keine etablierte Therapie gibt. Und wie auch beim Brustkrebs gibt es jetzt heutzutage neuere Therapien. Und ich weiss nicht, ob es mir all die Analysen bei mir gemacht hätte, wenn ich nicht Leute hinter mir gehabt hätte, wo das auch veranlasst haben. Und auch die Chemotherapie, die ich jetzt habe, ich glaube, ich hätte nie Zugang dazu gehabt. Erstens, weil man es nie getestet hätte. Und zweitens, weil das auch alles über die Firma hat müssen gehen und zuerst gesponsert werden. Weil das auch nicht über Studien läuft, wo ich, ja, ich sage mal, Glück im Unglück gehabt habe.
Patricia, wenn du allen ÄrztInnen da draußen was sagen könntest, was wäre das?
Also zwei Sachen, weil ich habe auch schon negative Erlebnisse gehabt mit Ärzten und gerade auch wieder vor kurzem mit einem Radiologen und ich wünsche es niemandem, dass man auch diese Diagnosen bekommt, aber ich würde das, was ich Ihnen auch gerne würde sagen, es kann auch euch passieren. Und ich hoffe einfach, dass, wenn es euch passiert, dass ihr das Verständnis oder mehr, also wir haben das schöne Wort Empathie, mitnehmt und mitbringt, also dass euer Umfeld das für euch aufbringt, weil ich teilweise also auch nicht mehr als Kollegin angesehen werde und das verletzt mich häufig. Und das andere ist, ich würde mir wünschen, dass die Ärzte von heute ein anderes Bild vom metastasierten Patienten haben, als das wir noch hatten.
Also, das wäre wünschenswert.
Nicht nur, also, dass ein metastasierter Patient eben nicht der Patient ist, der zum Sterben kommt, ein terminaler Patient, sondern dass ein metastasierter Patient ein Patient ist, der noch lebt und Zeit von seinem Leben hat und noch Sachen, die er unternehmen will.
Wenn du jetzt nach diesem Gespräch nochmal den Satz «Ich bin die, die vervollständigen dürftest», jetzt einfach aus dem Bauch raus irgendwas, was jetzt gerade einfällt, weil wie würde der lauten?
Der Satz würde jetzt, glaube ich, lauten «Ich bin die, die gelernt hat, Nein zu sagen».
Sehr gut, sehr gut. Danke, Patricia, für dieses wunderschöne Gespräch. Ich hätte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden können, aber es wäre sonst ein bisschen lang für die Podcast-Folge gewesen. Danke.
Ich danke dir sehr.